Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Wenn ich an den Sommer 2026 zurückdenke, dann war der vor allem eins. Verdammt heiß. Viele Regionen haben wochenlang unter Hitze und Trockenheit gelitten und die Folgen waren und sind auch immer noch deutlich spürbar. Für die Gesundheit, wie die extrem hohe Zahl hitzebedingter Todesfälle zeigt, für die Landwirtschaft, weil Felder und Ernten unter der Trockenheit einfach leiden, und für die Wirtschaft, weil zum Beispiel der Transport per Schiff an vielen Orten zum Erliegen gekommen ist. Aber die Hitze verändert auch unsere Energieversorgung. Wenn es nämlich immer heißer wird, dann steigt der Strombedarf, weil immer mehr gekühlt werden muss. Gleichzeitig geraten viele konventionelle Kraftwerke bei Hitze und Niedrigwasser an ihre Grenzen, während Solaranlagen gerade an sonnigen Tagen besonders viel Strom erzeugen. Und das zeigt, wie wichtig erneuerbare Energien auch für ein widerstandsfähiges Energiesystem sind. Und genau hier setzt der Ökoenergieversorger Polarstern an. Dort findet ihr ausschließlich Ökostromtarife sowie Vorteilstarife für Haushalte mit PV-Anlage, Wärmepumpe oder Elektroauto. Zusätzlich investiert Polarstern für jede verkaufte Kilowattstunde in den Ausbau erneuerbarer Energien, zertifiziert nach den Kriterien des Grüner Strom-Labels. Schaut euch Polarstern am besten direkt an auf polarstern-energie.de und berechnet euren Tarif. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, dann bekommt ihr 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. September 2026 mit einer wachrüttelnden Nachricht.
Mit Keimen.
Anschlägen auf Strominfrastruktur.
Der Ernte.
Der globalen Erhitzung.
Verbrennerfahrzeugen.
Den Wahlen in Sachsen-Anhalt.
Den Börsenticker.
Shamjaf zu Nepal.
Katrin Rönicke.
Einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich habe heute mal keine skurrile Nachricht dabei. Viele würden aber bestimmt sagen, das ist eine ironische Nachricht oder sie entbehrt zumindest nicht einer gewissen Ironie.
Also man muss ja eigentlich nur mal Nachrichten gucken, da hat man ja genug skurrile Nachrichten.
Ja, das auch.
Das sind ja skurrile Zeiten, in denen wir leben.
Mhm. Ja, und das ist auch spricht auch sehr für die Zeiten, in denen wir leben, die Nachricht, die ich mitgebracht habe. Milo Yiannopoulos, sagt dir der Name was?
Ja.
Ja, dir sagt er.
Rechtsextremer Influencer
genau.
Aus den USA.
Haha, ja. Genau, hier wird es nämlich interessant.
In den USA.
Auch nicht mehr, genau. Also pass auf, ein Mann, ein junger Mann, na, inzwischen auch nicht mehr so jung, als ich den das erste Mal so gesehen habe, war er so ein junger Influencer, YouTuber und Breitbart-Autor. Breitbart, das ist dieses Portal gewesen, das Steve Bannon, der ja dann auch Chefberater von Donald Trump im Weißen Haus war und so weiter, ins Leben gerufen hatte. Und das mit Sicherheit auch sehr stark dazu beigetragen hat, dass die USA so recht sind, wie sie sind.
Mhm.
Und dass Donald Trump in seiner ersten Amtszeit auch Präsident geworden ist. Und ich hätte den Typen, also Milo Yiannopoulos, ohne nachzudenken, diesem Magerlager zugeordnet und einsortiert.
Ja.
Also einfach rechter Hetzer, der dann auch, nachdem er nicht mehr bei Breitbart geschrieben hat, ist er zu Marjorie Taylor Greene, die ja auch so eine Trump-Anhängerin war, so ein Fan, die auch dafür bekannt war, antisemitische Verschwörungstheorien zu verbreiten und so weiter, was die halt alle so alles tun, ne?
Wenn der Tag lang ist.
Ja. Ja, und vor allem natürlich immer schön Hetze gegen die Ausländer. So. Und jetzt ist Yiannopoulos aus den USA deportiert worden.
Mhm.
Also er durfte tatsächlich, und das, ich habe ein Interview gesehen diese Woche, wo er darüber gesprochen hat, wie das war, er durfte mal von der Medizin kosten, die er all die Jahre allen verschreiben will. So, und das finde ich das Interessante daran, weil er kommt nicht aus den USA, sondern aus Großbritannien und sein Visum war abgelaufen.
Mhm.
Und Marjorie Taylor Greene ist bei den Trumps und Co. nicht mehr hoch angesehen. Die hat sich ja irgendwann im Wahlkampf noch gegen ihn gestellt und hat auch gesagt, ich kann das nicht mehr mitspielen und so weiter. Also sie wird jetzt auch aus dieser echten Magerbubble wird sie jetzt eigentlich nur noch Marjorie Traitor Green genannt.
Das ist auch so, oh, ich glaube, Karl Kraus hat mal gesagt, Nur eine Sprache, die den Krebs hat, neigt zu Neubildungen. Und daran muss ich immer denken, wenn ich diese Schmähbegriffe irgendwie, das kann man ja mal machen, weil es lustig ist oder so, aber ständig dieses drauf rumgereite. Also unsere Rechten machen das ja auch den ganzen Tag, das ist so furchtbar.
Ja, furchtbar. Naja, und jedenfalls ist eben sein Visum abgelaufen und wir hören jetzt mal den Commander at Large vom ICE, was er dazu denkt, wenn eben das Visum von jemandem abläuft, beziehungsweise es geht tatsächlich auch um diesen konkreten Fall.
He overstayed his visa. I believe it was a visitor visa, but I'm sure. But he overstayed the visa. He was ordered to appear in immigration court. He didn't show up. The judge ordered him deported. So once ICE gets an order of deportation from a federal judge, their job is to execute that order, and that's what they did. He had his due process, ordered removed by a federal judge, and ICE removed him.
Das ist dann ganz, ganz witzig auch, weil letztendlich ist das ja, also die... Ja, aber dieses Befolgen von Regeln, dieses Festhalten an einer Ordnung ist letztendlich genau das, was die Rechten als Deep State bezeichnen. Das ist so absurd alles, was die da machen und veranstalten. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Das macht einem auch das Gehirn kaputt, wenn man da länger drüber nachdenkt.
Ja, ich will auch gar nicht zu lange hier drüber nachdenken. Aber ich fand es dann ganz interessant. Milo Yiannopoulos war dann bei Piers Morgan. Das ist so ein britischer TV-Moderator. Auch eher rechts einzuordnen, würde ich sagen. Aber jetzt nicht rechts, also nicht rechtsextrem, keine Verschwörungstheorien, sowas. Aber schon eher so, naja, weiß ich nicht, wen würde jemand bei uns? Egal, er ist Brite, das ist alles ein bisschen anders.
Er neigt zum Rechtsradikalismus. Also, ja. Also extrem ist er nicht. Also
nee,
das muss man ganz klar sagen.
Genau, und er leitet auch dieses Interview, ich verlinke es in den Shownotes, ich habe jetzt nur Ausschnitte mitgebracht, er leitet das auch so an, dass er sich auch ein bisschen lustig darüber macht, dass Yiannopoulos jetzt eigentlich nur das kriegt, was er ja immer gepredigt hat. Mhm. Und als erstes, also Yiannopoulos ist zu Gast bei ihm und führt ein Interview mit ihm. Und das Erste, was er fragt, ist...
Milo, well, first of all, how are you?
I don't think I've ever been afraid before, like I was the last week. Maybe I've lived an especially closeted and cosseted life. But I think for the first time I know what it feels like to be really, really terrified.
Also er hatte richtig krasse Angst letzte Woche und er hatte noch nie so krasse Angst. Und das erste Mal in seinem Leben hat er erfahren, wie es ist, wenn man wirklich krass, voller Angst ist. So. Und ich glaube, es ist schwer, das ohne eine gewisse Genugtuung zu schauen und zu hören, dass jetzt so ein knallrechter Hetzer, ja, wie Yiannopoulos, der auch wirklich, also der ist rassistisch ohne Ende und so, dass er das jetzt auch mal zu spüren bekommt, was passiert, wenn das, was er ja jahrelang gepredigt hat, einfach mal umgesetzt wird. Und dass er jetzt aber in Angst und Schrecken versetzt wurde, einfach nur, weil er jetzt halt selbst Opfer dieses Systems wurde. Und er beschreibt aber ganz gut, also hören wir nochmal kurz rein, wie das für ihn war, von ICE gefangen genommen und dann eben auch deportiert zu werden, zurück nach Großbritannien.
I didn't really understand the physical reality of how institutionalized the brutality is in America. The manner in which they arrest you, they put you in manacles, your hands, your feet, chained together. I mean, like, it is, everybody is arrested is like an MS-13 gang member, and it hurts a lot more than it looks like on television. You know, I was put from detention facility to a correction facility. You know, every 3 hours they were sort of trying to keep ahead of my lawyers so I couldn't, so whatever. But no one would tell me anything. I mean, I know it's designed to be like that, but it was humiliating and it was disorientating, all the rest of it. It was physically degrading. It was frightening. It was frightening. I don't think I've ever been frightened like that before.
Ja, er hat gemerkt, ich weiß, es ist gemeint, so zu sein, aber es ist dann halt doch was anderes, wenn du es selber zu spüren bekommst.
Hat Piers Morgan auch irgendwie rausfragen können, ob das an Milos Meinung oder Einstellung ändert? Ob das was an seiner Einstellung ändert?
Darauf, also diese direkte Frage hat er nicht gestellt, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das was in ihm geändert hat und dass er auch irgendwie vielleicht verstanden hat, dass man so nicht mit Menschen umgehen kann.
Ja.
Und das finde ich halt auch das Spannende dann daran, weil ich glaube, jeder, der auch nur ansatzweise liebäugelt mit dieser brutalen Härte, und das ist ja der Punkt, also diese Grausamkeit bei den Rechten ist ja immer der Punkt. Nur denken halt die Anhänger, dass es nicht sie selbst treffen wird, sondern immer irgendwie die anderen.
Trifft immer sie selbst, früher oder später.
Ja, hört gut zu, weil das ist halt die Krux mit dem Faschismus. Du weißt halt nie, wann er sich gegen dich richtet und es kann jederzeit passieren. Weil das Blöde am Faschismus ist, der ist nie fertig. Der braucht immer den Hass, der braucht immer Feinde, immer neue Feinde.
Und der muss
Feinde.
Immer eskalieren. Ja. Na, was ich an dieser Yiannopoulos-Geschichte so interessant finde, ist, und darum frage ich auch, ob er seine Einstellung geändert hat, ich bin ja der festen Überzeugung, dass bei solchen Leuten, also solche Leute, die sind nicht zu überzeugen, die kriegst du argumentativ nicht oder sowas, sondern ich glaube, dass insbesondere auf der Rechten, es gibt diesen Satz, Gewalt ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Damit meine ich nicht, dass sie alle krankenhausreif geschlagen werden sollen. Aber was Milo Yiannopoulos ja jetzt widerfahren ist, ist Gewalt.
Ja, klar.
Und das scheint ja tatsächlich eine Sprache gewesen zu sein, die er verstanden hat.
Ja, ich glaube, das
und
Problem
darum
ist,
frage ich, also das fände ich wirklich mal spannend, ob diese These, die ich da formuliere, Gewalt ist die einzige Sprache, die sie verstehen, ob die dadurch vielleicht wenigstens bestätigt wird, dieses eine Mal immerhin.
Also meine, so wie ich, also mein Eindruck jetzt einfach aus diesem Interview ist, dass er erschüttert ist, bis ins Mark erschüttert ist, weil es ihn getroffen hat und er aber findet, so Leute wie ihn sollte es natürlich nicht treffen. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Okay,
also
ja,
es ist weiterhin, das sind weiterhin Rassisten und wie mit Transmenschen umgegangen wird, ist auch so, wobei er ist homosexuell, also ich weiß gar nicht, wie sehr er eigentlich gegen Trans ist. Aber dass es ihn trifft, das ist das Erschütternde. Und das ist aber, glaube ich, auch das, worüber man die bekommen könnte, worüber man sie packen kann, eben ihnen klar zu machen. Guck in die Geschichte des Faschismus. Guck dir Stalin an. Guck dir die brauchten immer neue Feinde und irgendwann waren die Feinde halt im eigenen Zirkel. Dann waren es halt die Verräter. Marjorie Traitor Greene, ja. Die dann so behandelt werden. Das heißt, niemand ist sicher, wie du sagst. Und das muss man den Leuten klar machen, weil solange sie sich so drauf zurückziehen können, ich bin doch weiß, ich bin doch auch aus dieser Gruppe, die hier gegen alle Muslime und sonst wen hetzt. Solange macht es, glaube ich, nichts. Dann fühlen sie sich zwar schlecht behandelt und es ist ungerecht und so weiter, aber dass es ungerecht ist, ist nicht das Problem, sondern dass es sie getroffen hat, ist das Problem.
Naja, am Ende trifft es ja sogar die Oberfaschisten selbst, nicht? Wenn du dir anguckst, wie Stalin gestorben ist, der ist halt gestorben, weil sich niemand zu Stalin, weil sich niemand in sein Zimmer getraut hat, weil sie Angst hatten, sie würden erschossen, wenn sie ihn aufwecken.
Ja.
Das war jetzt sehr zugespitzt, aber letztendlich, also das ist der Witz an der Sache. Selbst den obersten Faschisten rafft der Faschismus irgendwann dahin. Also
keiner traut sich,
dass
Trump zu sagen, dass er Demenz hat.
Ja.
Oder so.
Und die Hose voll.
Was deine Theorie ist.
Das ist nicht meine Theorie, die ist aus dem Internet. Diese Woche gab es ein sogenanntes White Paper. Ein White Paper, ich zitiere die Wikipedia, ein White Paper ist ein kurzer Bericht oder Leitfaden, der ein komplexes Thema prägnant darstellt, um den Lesern einen schnellen Zugang zu ermöglichen. Also keine Studie, die selber Daten erhebt, die dann von anderen WissenschaftlerInnen begutachtet und das dann in einem Journal publiziert wird und so, sondern in diesem Fall ist dieses White Paper eine Metastudie oder eine Meta-Analyse, aus der direkt eine Veröffentlichung gemacht worden ist, von der TU München. Darin geht es um die CO2-Minderung durch Elektroautos. Veröffentlicht wird das Ganze jetzt, also das muss man im Hinterkopf behalten, am 23. November wird es im Europäischen Parlament eine Abstimmung geben über die Reform der EU-CO2-Flottengrenzwerte für Autos. Das ist das sogenannte Automobilpaket. Da wird dann halt gesagt, alle Audis insgesamt dürfen nur maximal so und so viel CO2 raushauen und dann muss Audi gucken, wie sie das hinkriegen. Ob sie dann wieder neue Softwaremanipulationen an ihren Dieseln machen oder ob sie mehr Elektroautos bauen oder so, können die sich dann mehr oder minder aussuchen. So. Am 1. September ist dieses White Paper veröffentlicht worden von drei Forschern von der TUM. Und da geht es um die sogenannte Lebenszyklusanalyse, LCA, Life Cycle Analysis. Also nicht nur, ist der Sprit CO2-neutral, der getankt wird, sondern ist der Stahl, aus dem das Auto gebaut wurde, CO2-neutral? Ist der Gummi von den Reifen CO2-neutral? Und. So. Interessant ist, ein paar Leute haben dieses Paper schon vorher gekriegt. Ja? Und darum gab es vorab Berichte. Schon einen Tag vor der Veröffentlichung dieses Dings gab es in den rechten Medien Berichte. Und die haben das Ding geframed als Beleg gegen die Sinnhaftigkeit der EU-Elektromobilitätspolitik.
Ja? Na toll. Wer hat das denn denen vorher, ausgerechnet denen vorher gegeben? Das ist ja auch mal.
Das ist eine interessante Frage, ne?
Weiß man natürlich nicht, aber ja.
Naja, also Markus Söder hat einen äußerst dämlichen Tweet abgesetzt zum Thema.
Es
könnte also sein, dass er da zwischen zwei Wurstsemmeln das Ding mal durchgereicht hat oder sowas. Man ist halt der Ministerpräsident desjenigen Landes, in dem diese Technische Universität steht und dann auch zumindest einen Teil ihrer Mittel bezieht. Da könnte man jetzt auch noch eine Arbeitshypothese daraus ableiten. Also, in dem Ding steht im Grunde drin, die CO2-Minderung durch E-Autos liegt ja nur bei 41%, ne, weil die EU am Auspuff misst und nicht diese Lebenszyklusanalyse durchführt. Und daraus leiten dann die Rechten ab, Verbrennerneuwagen müssen auch nach 2035 zugelassen werden. Weil die Elektros, die sind ja gar nicht so toll. Ne? Ja, man kommt da schwierig hinterher, logisch. So, die Studie selbst betont, dass E-Autos einen klaren Vorteil haben, klimapolitisch. Die Presse und die Politik haben einfach mal das Gegenteil reininterpretiert. In der Studie wird die Batterieproduktion nicht untersucht oder nur kaum untersucht. Und sie fokussieren sich auf die Materialien, die da verbaut werden, zum Beispiel Stahl. Dabei ist Stahl für mehr weniger als 10% der Emissionen verantwortlich. Jetzt beim Auto. Mhm. Sie sagen, da gäbe es einen blinden Fleck. Die EU hätte da einen blinden Fleck. Die müssten unbedingt ihre Rechnungen anpassen und sonst irgendwie was. Weil, also das Problem ist, diese EU-Regulierung, also wir haben so einen Fokus auf die Automobile. Ja? Aber wenn es um CO2-Reduktion geht, gucken wir uns ja normalerweise jede Menge Sektoren an. Wir gucken uns die Gebäude an, die Industrie, die Automobile, weiß der Geier was noch alles.
Ja.
Dieses Paper jetzt verengt seinen Blick aber ausschließlich auf die Automobile und kritisiert ein isoliertes Instrument, das gar kein isoliertes Instrument ist.
Ja, genau.
Sondern in diesen Instrumentenkasten eingebaut worden ist. So. Was die EU macht, ist tatsächlich, sie bilanzieren die Emissionen genau da, wo sie anfallen. Ja? Das ist keine Regelungslücke, sondern das haben die so beschlossen, das so zu machen, weil nämlich das, was ist, das die Autoindustrie beeinflussen kann. Die Autoindustrie kann nicht beeinflussen, wie viel grüner Stahl auf der Welt zu kaufen ist. Ja? Aber wie viel hinten rauskommt, können sie beeinflussen, indem sie andere Antriebe einbauen zum Beispiel. Wenn sie diese Lebenszyklusanalyse, die in der Studie implizit, sag ich mal, gefordert wird, also es ist nicht so, dass sie sagen, das ist alles falsch, sondern es wird halt tatsächlich im Wesentlichen falsch interpretiert. Würden sie diese Lebenszyklusanalyse für Flottengrenzwerte einführen, würden sie was einführen, was sie eigentlich abbauen wollen. Und das ist Bürokratie. Ja? Du müsstest halt jedes einzelne Scheißbauteil in deiner Karre dokumentieren. Du müsstest halt die CO2-Last jeder einzelnen Schraube letztendlich dokumentieren. Weil du baust das, die haben ja keine Fertigungstiefe. Okay. Würden die Autohersteller jedes einzelne Bauteil selber herstellen, dann ginge das.
Ja, aber so ist die Welt ja nicht.
So ist die Welt ja nicht, genau. methodisch ist diese Metastudie durchaus okay. Die Schlussfolgerungen sind allerdings fragwürdig. Also diese 41% einmal, die scheinen sowieso irreführend zu sein, weil die Studie neuere Daten nicht berücksichtigt. Die kommen auf 53-73%. Und dann gibt es auch noch formale Kritik. Es gab kein Peer-Reviewing, es gab keine Qualitätssicherung. An der TUM, also an der TU München, gibt es jede Menge Fachleute, von denen sind nur 3 an dieser Arbeit beteiligt gewesen. Autofachleute sind überhaupt nicht beteiligt gewesen. Die Literaturrecherche für diese Arbeit haben sie mit KI-Tools gemacht. Sie haben Elektro-LKW nicht berücksichtigt. Sie haben Interessenkonflikte und Finanzierung dieser Arbeit nicht offengelegt. Und die Experten, und das sind im Wesentlichen Experten, die zu Wort gekommen sind, finde ich auch ganz interessant, die sagen, das Ergebnis der Arbeit bestätigt im Grunde einfach nur den wissenschaftlichen Konsens, E-Autos sind klimafreundlicher.
Mhm.
Allerdings, ja. Ne, Berichterstattung war verzerrt und darum sind die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt erstens verunsichert und zweitens, also in einem zweiten Schritt, verunsichern sie damit natürlich auch die Automobilindustrie.
Ja, klar.
Weil wenn jetzt alle Verbraucher sagen, oh Gott, dann kaufe ich ja doch wieder einen Verbrenner lieber, kriegen die halt auf ihren Elektroproduktionsstraßen Probleme. Ich habe es ganz schön, ein schönes Zitat. Also im Wesentlichen habe ich das, was ich hier habe, aus einer Publikation des Science Media Centers geholt.
Mhm.
Das Science Media Center ist eine gemeinnützige Einrichtung, also ja, frei finanziert, nicht irgendwie staatlich bezuschusst und sowas, frei finanziert. Da sitzen Expertinnen und Experten rum und immer wenn ein wissenschaftliches Thema irgendwo hochkocht in den Populärmedien, bemüht sich das Science Media Center darum, das Ding einzuordnen, indem sie tatsächlich Interviews machen mit Fachleuten und alles Mögliche. So, und da gibt es zum Beispiel in der Publikation des SMC den Themenleiter Antriebstechnologien vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Der sagt, die schieren Zahlen der Studie erscheinen grundsätzlich plausibel. Mhm. Aber aus korrekten Daten kann man eben leider auch grundfalsche Schlussfolgerungen ziehen. Das demonstriert dieses Papier eindrucksvoll. Weiter, die Studie behauptet, einen blinden Fleck der europäischen Regulierung aufgetan zu haben, da diese nur die Auspuffemissionen der Fahrzeuge berücksichtige. Hier liegt der grundlegende logische Fehler der Studie. Sie tut so, als schwebten die europäischen CO2-Flottengrenzwerte für Neuwagen gleichsam im luftleeren Raum. Im Ergebnis diagnostiziert die Studie also einen blinden Fleck, der keiner ist, und ignoriert zudem wesentliche methodische Herausforderungen ihres vermeintlichen Lösungsvorschlags. Ich hätte mir gewünscht, dass das Autorenteam in seinen Schlussfolgerungen so gründlich vorgegangen wäre, wie in den durchaus interessanten quantitativen Analysen dieser Studie. Ja. Also wie gesagt, das SMC hat eine Handvoll Experten zum Thema befragt. Vor allen Dingen Autoexperten. Und wer sich das durchlesen mag, die Stellungnahmen, das ist wirklich gut lesbar, auch für so Deppen wie uns.
Ja, ich mag es auch sehr gerne.
Ja, ja, super. Die kann man auch anrufen und sagen, habt ihr einen Interviewpartner für mich?
Ja,
ja. In den Shownotes gibt es einen Link. Und jetzt noch ein bisschen Vermischtes. Christian Stöcker schreibt auf Blue Sky, eine schöne Medienkritik in wenigen Sätzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Muster. Jemand erfindet einen Strohmann, der dazu dienen soll, fossile Geschäftsmodelle länger am Leben zu erhalten, und Bild und Welt sind zentrale Verstärker für dieses neueste Nonsens-Narrativ, sollte doch mittlerweile ersichtlich sein. Ja. Und die TU München, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das sind die mit dem Hyperloop.
Nee, erinnere ich mich gar nicht.
Hyperloop kennst du schon, ne? Diese Hirnfurz von Elon Musk, der meinte, man könnte ja so Röhren machen, die man ein Vakuum in die Röhre und dann da Personen und Güter drin transportieren mit 2000 Kilometer Geschwindigkeit, weil kein Reibungswiderstand und alles ganz toll und super. Und an der TU München haben sie halt irgendwie Kohle irgendwo hergekriegt, um dann eine, weiß ich nicht, 10 Meter Versuchsstrecke oder irgendwie sowas zu bauen. Das heißt, an der TU München sind sie entweder komplett hirnverbrannt oder sehr, sehr, sehr schlau, weil sie herausgefunden haben, wie man hirnverbrannten Politikerinnen Subventionen aus dem Kreuz leiern kann, indem man ihnen weitgehend sinnlose Technologie als Zukunft verkauft. Es ist, tut mir leid, TU München, aber die Nummer mit dem Hyperloop, da lasse ich euch nie wieder raus.
Oh.
Das ist so ein bisschen wie der Stern und die Hitler-Tagebücher 1983, glaube ich, war es. Ne?
So lange schon her und du trägst es dem Stern immer noch nach.
Ich habe den dringenden Eindruck, dass der Stern sich davon nie mehr richtig erholt hat.
Kann gut sein, ja. Ich hatte auch sehr große Vorurteile. Meine Eltern haben ein Stern-Abo jetzt.
Ja.
Und dann habe ich den mal gelesen und fand den gar nicht schlecht.
Ja, also, ja, ja. Ist nicht schlecht, aber
ja, da sind halt auch gute Journalisten.
Ja, 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 ja.
Aber
trotzdem, alle naslang, so alle 5 Jahre kommt im Fernsehen eine Doku über die Hitler-Tagebücher und zwischendurch eine Wiederholung von Stonk.
Ja, ja.
Und wenn du dann sagst, ja, lieber ein Spiegel oder lieber ein Stern? Die meisten, die ich kenne, sagen lieber ein Spiegel.
Da habe ich auch jede Menge Kritik, aber das soll nicht Thema der heutigen Sendung werden.
Nein. Man kann die ersten beiden Absätze in jedem Spiegelartikel wegstreichen, ohne dass man überhaupt irgendetwas verpasst.
Und über Spiegeltitel haben wir ja neulich schon mal gesprochen. Komme ich auch nachher noch zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Aber lass uns erstmal über Anschläge auf Strominfrastruktur sprechen. Ist ja diese Woche wieder ein krasses Thema. Und zwar gab es Anschläge, versuchte Anschläge auf Umspannwerke. Einmal in Brandenburg, einmal in Nordrhein-Westfalen, Jenschwalde und Bergheim. Bergheim, wir erinnern uns, ist nicht Namensgeber fürs Berghain in Berlin.
Nee, das sind diese Assos, die in Köln mit Kennzeichen BM rumfahren. Das ist Berghain.
Okay.
Ich weiß, dass ich war auch einer von denen.
Okay.
Das gab so Phasen, da hast du echt gedacht, schnell das Auto wegparken und zu Fuß weiter.
Na jedenfalls, zuerst wurde ein Anschlag auf ein Umspannwerk in Jenschwalde in Brandenburg bekannt. Und dann kam, ich glaube, so einen Tag später oder so, die Meldung aus Bergheim. Und was ich besonders krass finde, ist, wie seitdem die Spekulationen einfach nur so sprießen. Also gerade in den sozialen Medien, das ist ganz schön heftig. Russland, kommt die Vulkangruppe wieder. Und also wirklich aus allen Richtungen. Tatsächlich gab es mittlerweile 2 Bekennerschreiben. Vom ersten habe ich bei der Taz gelesen. Das ging nämlich auch direkt an die Taz. Also als Brief, ein handgeschriebener Brief war das Bekennerschreiben, das die Leute an die Taz geschickt haben.
Ja.
Und eins liegt der Polizei in NRW vor, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ob es sich bei den beiden Schreiben um einen und denselben Absender handelt, das war mir zu Redaktionsschluss noch nicht so klar. Es ist alles noch sehr frisch. So, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die man vielleicht mal festhalten sollte. Es ist alles noch sehr frisch und wir wissen noch sehr wenig. So.
Naja, wir wissen, dass es ein V-Mann war.
Das wissen wir nicht.
Doch, die Taz hat geschrieben, Herr V. Wäre das gewesen.
Ja. Der WDR schreibt aber heute, ich zitiere, beide Schreiben lassen Klimaaktivismus als Hintergrund vermuten, denn der Verfasser schreibt laut Taz davon, mit Angriffen auf das Stromnetz Leid beenden zu wollen. Zitat Ende. Und diesen Satz, beide Schreiben lassen auf Klimaaktivismus als Hintergrund vermuten, halte ich für ganz, ganz, ganz schwierig und auch wirklich, also da lesen doch schon wieder alle das rein, was sie lesen wollen. Weil
es ist Bauschaum in Auspuffrohren für die Grünen damals, ne?
So ungefähr. Die Taz sagt nämlich, ob das Bekennerschreiben überhaupt echt ist, das ist gar nicht hundertprozentig sicher. Also vieles daran ist plausibel. Der schildert ganz genau, wie er da diese Sachen gebaut hat und das geplant hat. Und das Schreiben muss auch abgeschickt worden sein, bevor das in den Medien öffentlich geworden ist. Also das ist schon mal irgendwie ein Hinweis. Aber es ist vieles eben auch noch offen. Und deswegen sagen die so, hey, wir haben ja dieses Schreiben, wir halten das für relevant für die Öffentlichkeit. Deswegen haben sie es auch publiziert in der Taz von heute, vom 4. September. Sie sind auch in Kontakt mit der Polizei und das wird jetzt alles analysiert. So. Und gleichzeitig sprießen also die Theorien, was da jetzt eigentlich so, wer der dahinter steckt, wirklich wie die Pilze aus dem Boden. Ich meine, der Herbst kommt, vielleicht auch deswegen. Zum Beispiel.
Wahlen kommen.
Die Wahlen kommen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man überliest. Ja, zufälligerweise genau vor den Landtagswahlen.
Hat das eigentlich mal irgendjemand, kann ja jeder Grundschüler im Grunde, hat eigentlich mal jemand irgendwie ausgerechnet, ob das tatsächlich alles immer zufällig vor den Wahlen passiert oder passiert es halt und zufälligerweise haben wir hier ständig Wahlen, weil wir es nicht in den Griff kriegen?
Ja, ne? Ja? Genau. Ja, okay. Also das ist meine Vermutung, aber gut.
Okay.
Was ich jetzt auch wieder gelesen habe, ist, dass es damit zu tun haben könnte, dass die AfD ja in Landesparlamenten, aber auch im Bundestag immer mal wieder so Anfragen zur Strominfrastruktur stellen würde. Die stellen Anfragen zur Strominfrastruktur. Da wird dann aber so, das wird dann so hingestellt wie so ein quasi Spionageversuch. Also als würde die AfD für Russland ausspitzeln, wie unsere Strominfrastruktur ist. Und genau dieses Gerücht gab es auch schon im Zusammenhang mit dem großen Stromausfall hier in Berlin.
Das gibt's ja schon länger, also die Vermutung, dass die Anfragen, die die AfD in den Parlamenten zur kritischen Infrastruktur stellt, letztendlich zugunsten Russlands gestellt werden. Also dass sich daraus dann irgendwann ein Lagebild oder wie auch immer man es nennen mag, bauen lässt.
Also ich will nicht sagen, dass sowas nie passieren könnte, so, weil dass die AfD nützlicher Idiot für Putin ist, ist ja keine Frage. Aber zum Beispiel bei dem Ding in Berlin hatte das ZDF heute damals einen Faktencheck und die sagen, die Anfrage, die, also es gab halt eine Anfrage damals und dann und kurz darauf diesen Anschlag und dann war es halt sofort so, ja, da stellt die AfD die Anfrage und kurz darauf der Anschlag, das soll Zufall sein. Dann ist der ZDF so, ja, das ist halt Zufall, weil die Anfrage beschäftigt sich mit allgemeinen Fragen zur Verfügbarkeit und Stabilität des Stromnetzes, etwa mit Spannungsschwankungen, dem Betrieb von Ladeinfrastruktur oder der Versorgungssicherheit. Und die Antworten liefern keine konkreten Lagepläne, keine Informationen über Kabelwege, keine Hinweise auf Schwachstellen und so weiter und so fort. Das Ding ist, die AfD stellt ständig solche Anfragen, weil die gegen Erneuerbare stänkern wollen.
Naja, sie stellen aber auch andere Anfragen. Ne? Die haben irgendwie, also der Spiegel schrieb 2025, dass die Partei seit 2020 7000 sicherheitsrelevante Anfragen gestellt hätte.
Okay. Das kann,
also das wäre mal eine Aufgabe für DatenjournalistInnen, genau. Das mal so weit auszuwerten und zu gucken, was ist denn davon überhaupt Trollerei, weil die trollen ja auch viel. Eben. Und was ist davon tatsächlich ein Problem?
Ja, und es ist halt, beides gehört zu ihrer politischen Programmatik, zu sagen, also die Deutschland so hinzustellen, als sei das mit der Energiewende der größte Schwachsinn und als sei die Stromversorgung nicht sicher, wenn wir das machen. Das ist halt politisch deren Thema. Und andererseits, als sei Deutschland generell überhaupt gar nicht sicher. und würde ständig von linken Anschlägen irgendwie, also die Gefahr schwebt ja quasi hier ständig in der Luft, dass Linke irgendwelche Anschläge verüben oder die Islamisten oder so. Also insofern, das kann einfach auch sein, dass es halt zu deren Politik gehört, diese Verunsicherung zu natürlich zu vergrößern, indem man solche Anfragen stellt. Ich verstehe, dass es verlockend ist, daraus zu schließen, dass die da irgendwie so quasi Spionage betreiben, aber wir wissen das halt nicht. Und wir wissen auch nicht, ob das aus, also was jetzt diese Woche passiert ist, irgendwie aus Russland koordiniert wurde. Wir wissen noch nicht mal, ob diese Bekennerschreiben echt sind und von wem sie sind. Da ist die Polizei gerade dran. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass niemand irgendwas verbreitet, auch nicht, dass Klimaaktivismus als Hintergrund vermutet würde, wie der WDR das gemacht hat. Und damit endet der Durchsage.
So. Ja. Kommen wir zu demjenigen Ding, das uns alle dahin raffen wird. Keime.
Ja.
Das Ding hätte ich im Leben nicht mitbekommen, wenn ich nicht zufälligerweise, also weil normalerweise interessieren mich solche Dinge ja gar nicht so sehr, über eine Petition gestolpert wäre. Mhm. Und das ist eine Petition von Foodwatch, dieser NGO.
Ja.
Es gibt eine Meldepflicht für Lebensmittellabore. Und diese Meldepflicht sagt, wenn ihr privaten Lebensmittellabore Grenzwertüberschreitungen irgendwo feststellt, dann seid ihr verpflichtet, die an die Überwachungsbehörden zu melden, auch wenn der Auftraggeber eurer Arbeit damit nicht einverstanden ist. Sprich, die Frittenbude lässt was überprüfen, das Ergebnis ist schlecht, die Frittenbude will nicht, dass das jemand erfährt, das Labor muss es trotzdem melden.
Ja.
So. Das ist eingeführt worden 2010, 2011 nach diesem Dioxinskandal. Da hatte ein privates Labor Dioxin in Tierfutterfett gefunden. Der Befund ist aber fast ein Jahr beim Auftraggeber geblieben. Und als die Behörden es mitbekommen haben, war das Fett verfüttert. Und daraufhin mussten fast 5000 Betriebe dicht gemacht werden. Dann hat damals die CSU, witzigerweise, Verbraucherschutzministerin war Ilse Aigner, eben diese Meldepflicht eingeführt. Das findet unter anderem der Lebensmittelverband Deutschland doof, der Handelsverband Lebensmittel findet das doof und der Verband der Fleischwirtschaft findet das doof.
Warum finden die das denn doof?
Ich weiß es nicht. Da kann ich jetzt nur mutmaßen, no, das weiß ich nicht. Und Landwirtschaftsminister Alois Rainer, auch von der CSU, hat jetzt in das Bürokratierückbaugesetz die Streichung genau dieser Meldepflicht reinschreiben lassen.
Super, danke.
Ja, im Juli, Mitte Juli ist das Ding im Kabinett beschlossen worden. Das Problem ist halt, dass diese Labore Lebensmittel im Auftrag der Hersteller analysieren. Ohne Meldepflicht erfährt nur der Auftraggeber, also nur das Unternehmen selbst, was im Produkt steckt und entscheidet völlig alleine, ob es die Behörde informiert oder ob es die nicht informiert und damit fällt ein Frühwarnsystem weg.
Super, klingt ganz toll.
Dagegen sind natürlich die, die mit Lebensmittelsicherheit zu tun haben. Bundesverband Lebensmittelkontrolleure sagt so, also Leute, so nicht. Der Landkreistag sagt, seid ihr bekloppt, das ist viel mehr Arbeit für die Behörden bei gleichzeitig Schwächerung Verbraucherschutz. Und jetzt hat Foodwatch eine Petition gestartet, die sich nicht an den Bundestag richtet, also nicht an den Petitionsausschuss des Bundestages, sondern an die FachpolitikerInnen der Regierungsparteien. Und sie schreiben, der Erhalt der Meldepflicht ist das Mindeste, uns reicht das nicht. Wir fordern, dass Kontrollergebnisse veröffentlicht werden, nach dem Vorbild des dänischen Smiley-Systems, wo jeder Betrieb sein Ergebnis sichtbar aushängt. Denn schon heute fällt mehr als jede vierte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle aus. Das sind so die Sachen, die so unterm Radar verschwinden, während wir über Autos reden, weißt du?
Naja. Oh Mann, ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist schon viel Flooding the Zone. Es ist einfach zu viel, du kommst kaum hinterher. Also kommen ja, wir ja mit unserer wöchentlichen Sendung sowieso nicht, aber trotzdem.
Nee, das eh nicht. Aber das machen sie ja schon, also das ist ja, eigentlich ist das ja fast eine normale Vorgehensweise, dann auch so irgendwelche Gesetzesänderungen spätabends, diese Omnibusse, genau, irgendwelche kruden Gesetzesänderungen spätabends, wenn niemand mehr da ist und sich dagegen stellen kann und so. Also so gesehen ist es nicht unbedingt neu, dass die da so Sachen reinschmuggeln.
Das stimmt.
Aber Foodwatch ist es jetzt halt aber aufgefallen.
Na Gott sei Dank. Ich möchte über die globale Erhitzung sprechen mal wieder, weil es gibt neue Zahlen und die klingen erstmal irgendwie verwirrend, weil die UN sagen, so, wir müssen jetzt nochmal das 1,5-Grad-Ziel angehen. So.
Ja.
Aber wir werden es überschreiten. So.
Ja.
Und es klingt erstmal verwirrend, aber lass mich erklären. Es ist so, wissen wir auch, sagen die UN auch, in den nächsten Jahren, sehr bald, ich weiß nicht genau wann, aber in den nächsten Jahren, vermutlich bis 2030, werden wir die 1,5-Grad-Grenze, die wir uns in diesem Paris-Abkommen 2015 mal selber gegeben haben, reißen. Das ist so. Und wahrscheinlich, also wir können da nichts mehr gegen tun. Aber, sagen sie, wir sollten da nicht bleiben. Sie schreiben, Die Risiken und Auswirkungen oberhalb von 1,5 Grad verschärfen sich mit jedem Bruchteil eines Grades. So, die Risiken kennen wir nach diesem Sommer alle sehr, sehr gut. Ja. Das sind natürlich verstärkte Extremwetterereignisse, das ist der Verlust von ganzen Ökosystemen, die Überflutung von kleinen Inselstaaten, aber auch so tiefgelegene Küstenstädte oder die Niederlande oder Hamburg oder Bremen. Die sagen, bei einer Erwärmung bis zu, also weniger als 3 Grad, könnten Gletscher bis 2100 mehr als ein Viertel ihrer Masse verlieren, was wiederum den Meeresspiegel um 12,5 Zentimeter ansteigen lassen würde. Alleine das. Weitere Risiken sind schwere Schäden für die menschliche Gesundheit, die Ernährungssicherheit, die Wasserversorgung, die Natur, Städte, Infrastruktur und ganz, ganz wichtig, Volkswirtschaften. Ja, haben wir auch gemerkt diesen Sommer. Das größte Risiko wäre vielleicht drittens das Überschreiten von Schwellenwerten, deren Umkehrung auf menschlichen Zeitskalen schwierig oder unmöglich wird.
Das sind die Kipppunkte.
Kipppunkte, genau. Irreversible Veränderungen der Eisschilde, der atlantischen meridionalen Umweltbewegung, die AMOC, hatte ich letzte Woche ja schon berichtet, dass da schlimmstenfalls 2060 der Zusammenbruch kommen könnte. Und warum sagen die dann trotzdem irgendwie jetzt, das 1,5-Grad-Ziel muss zurück in die Politik? Also ich meine, wie soll das gehen? Und ich zitiere, der Weg ist über ein Überschreiten, Erreichen des Höchststandes und anschließendes Absinken. Und sie sagen, das ist die beste verbleibende Option, um die Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts wieder unter 1,5 Grad zu bringen, was weiterhin das Ziel bleiben muss. So.
Ich finde erstaunlich, dass das überhaupt noch möglich sein soll, das dann wieder drunter zu kriegen. Das ist interessant.
Genau, das ist eine wichtige Botschaft, finde ich, dass das möglich ist. Aber ja.
Es ist natürlich auch wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, ja, siehst du, so schlimm wird das gar nicht. Wir müssen nur smarte technische Lösungen anwenden.
Die brauchen wir auch, das stimmt. Sagen die auch. Also, wir brauchen 3 Dinge. Sie nennen es 3 Phasen, aber bei 3 Phasen denkt man so, die eine kommt nach der anderen. Das ist aber nicht so. Die kommen gleichzeitig. Und zwar sofortige Reduzierung der Emissionen. Sofort. So schnell es geht. Raus aus den Fossilen. Dann Coping und Zurückgewinnen von CO2 aus der Atmosphäre. Und dann langfristig Resilienz. Und das sind eben nicht Sachen, wie ich schon sagte, die nacheinander kommen, sondern wir müssen sofort raus aus den Fossilen. Und wer kann, forstet auch jetzt sofort auf, schafft neue Moore, schafft einfach CO2-Senken, damit wir nicht nur weniger emittieren, sondern auch wieder mehr CO2 aufgenommen werden kann. Und wir brauchen natürlich auch dauerhaft Anpassung dort, wo irgendwelche, sie sagen, irreversible Grenzen erreicht wurden oder halt eben erstmal vorerst irreversible Grenzen, also Stichwort Hitzeschutz. Weil die Hitze ist jetzt halt erstmal da, die geht auch so bald nicht weg. Fluten sind auch erstmal da, das ist alles erstmal da. Das heißt, die Staaten müssen mit Anpassung reagieren. Ja. Und das kommt aber alles mehr oder weniger gleichzeitig und jeder macht das, was er schon kann. Also jeder macht von den 3 Sachen alles, so gut es jetzt schon geht. Weil das Ziel ist halt dann eben, eine möglichst niedrige Spitzenerwärmung zu haben. Also bitte eben nicht 3 Grad, um Gottes Willen. Letzte Woche habe ich erzählt, dann wird uns die AMOC auf jeden Fall abbrechen. Dann wird es auch andere Kipppunkte lostreten, die dann das Ganze wirklich irreversibel machen. Und je kürzer die Überschreitung dauert, desto besser. Das heißt, wir reißen jetzt das 1,5-Grad-Ziel, aber wir gucken, dass wir dann quasi von oben, von oberhalb der Grenze, so schnell wie möglich wieder dahin kommen. Weil uns das weniger kostet, als wenn wir warten.
Ist das nicht das, was Claudia Kempfert seit gefühlt 30 Jahren sagt?
Ja, aber vielleicht lernen wir es ja mal. Wir haben gestern eine Doku gesehen, da ging es ums Rauchen.
Ja.
Und da hat, ich weiß nicht mehr, die Zahl war, in den 60er Jahren ein Arzt festgestellt, wie schädlich das Rauchen tatsächlich ist. In den 60ern. Wann haben wir es verboten? Überleg mal.
Weiß ich gar nicht mehr. Nach 2000.
In den
Nullern,
ja. 40 Jahre später. Es hat 40 Jahre gedauert. Aber wir haben es gemacht. Also es hat sehr lange gedauert, es war auch eine sehr, sehr starke Lobby. Ich glaube, das kann man schon ein bisschen so vergleichen, einfach so die Lobbys, einfach groß, stark, mächtig, ihre Arme in die Politik rein, viel Geld. Ich glaube, das passt so ganz gut zusammen und ich meine, seit wann wissen wir vom Klimawandel, vom Menschengemachten? Seit den 80ern wird also langsam Zeit, dass wir wie damals mit dem Rauchen in die Gänge kommen. Und wenn wir dieses, was du ja auch manchmal hast, diesen Fatalismus folgen und sagen, ist ja alles egal, wir haben es jetzt ja eh schon gerissen, es bringt ja nichts mehr.
Ja, das ist nicht, was ich sage.
Nein, ich weiß, aber es sagen tatsächlich manche. Dann steigt natürlich das Risiko von Kipppunkten. Und wenn wir die Kipppunkte erreichen, dann kommen wir tatsächlich nicht mehr zurück. So. Mhm. Also was wir brauchen, und jetzt kommt das große Aber an der ganzen Sache, was wir brauchen, sagen die UN, das ist ein, ich zitiere, starker politischer Wille, Multilateralismus und wirksame politische Maßnahmen inklusive Governance und Finanzierung. So. Das heißt, ja, also
das, was wir eigentlich schon ewig brauchen, aber nicht haben.
Was immer wieder sehr, sehr schwierig ist, so würde ich es nennen. Das Gute für PolitikerInnen ist, diese ganzen Klimainterventionen, die bringen halt auch immer einen Zusatznutzen mit sich. Die UN schreiben eine verbesserte Luftqualität, eine bessere öffentliche Gesundheit generell, niedrigere Energiekosten, ein sicherer Zugang zu Elektrizität und Wärme, Gerechtigkeit, weniger Druck auf die Energiesysteme, das sind alles gute Auswirkungen. Das heißt, wer diesen Weg geht, der wird echt reiche Früchte ernten und die Bevölkerung wird es ihm danken.
Ja,
das ist ja eh der Witz.
Also selbst wenn das mit dem Klima tatsächlich nur ein Hoax war, wie so Typen wie Donald Trump erzählen, selbst dann würden wir ein besseres Leben haben in Zukunft.
Ja, und ich glaube, das merkt man auch so nach und nach. Es gibt doch immer mehr Menschen, die das zu Ampelzeiten, sage ich mal, so nicht gesagt hätten, aber die sich jetzt dann doch so ein Habeck zum Beispiel zurückwünscht. Mhm. Also kenne ich persönlich Leute. Und ich glaube, es sickert so langsam rein, dass das vielleicht, was der gemacht hat, gar nicht mal so schlecht war.
Wo du CO2-Senke sagst, fällt mir ein. Ich habe letzte Woche eine Sendung veröffentlicht im Podcast Erde und Umwelt. Da habe ich mit einer Forscherin vom Geomar geredet über Seegraswiesen.
Ja.
Auch so
was, was man nicht so auf dem Schirm hat. Klingt nach einem sehr abseitigen Thema, ja.
Genau. Und irgendwie erzählte sie so, und ich meinte dann irgendwann, das klingt, als könnten Seegraswiesen unendliche CO2-Senken sein. So zu, ja, könnten die.
Ja.
Ist ja auch interessant.
Gibt's so einige. Also tatsächlich fand ich auch interessant, nämlich, dass wenn man so denkt, ja, CO2 wieder zurückholen aus der Atmosphäre und so, dann denkt man so, dieses irgendwelche komischen, krassen technischen Mittel. Nö, die haben da einfach nur so Wälder, Moore, sowas wie die, ne, so Ozeane. Also es ist einfach die Natur, die kann das. Wir müssen halt die Natur wieder ein bisschen aufbauen, aufforsten und sowas. Das müssen wir machen. Ja. Aber die kann das eigentlich sehr gut.
Wobei wir ja gerade im Grunde wieder die Natur arbeiten. Das haben wir dann auch im Sommer gesehen. So Dürre, Trockenheit und. Und das wirkt sich natürlich auf die Ernte aus. Heißt es, die Taz hat ein bisschen recherchiert, weil war ja so heiß und trocken, die Landwirtschaft, dies, das, nicht? Es gibt einen amtlichen Erntebericht und es gibt den Bauernverband. Der Getreideertrag entspricht, also aus diesem Jahr, der Getreideertrag entspricht dem Mittel der letzten 5 Jahre. Das heißt, es gab keinen Einbruch im Getreideertrag, außer beim Körnermais. Der Bauernverband hatte vor 2 Wochen eine unterdurchschnittliche Ernte gemeldet, weil er den Körnermais mit eingerechnet hat, obwohl das Ministerium im August noch gesagt hat, wir wissen es noch nicht, wir haben noch eine große Schätzunsicherheit. Außerdem hat der Bauernverband einen Vorjahresvergleich zugrunde gelegt und das ist wegen Wetterschwankungen, auch wegen normaler Wetterschwankungen, wenig aussagekräftig. Also, wenn du über einen längeren Zeitraum guckst, ist es weniger schlimm. Auftritt Bundesbauernlobbyist Minister Alois Rainer von der CSU. Hm. Der ruft aus, genau deswegen, wegen der Zahlen des Bauernverbandes, eine Krise nationaler Tragweite. Unter anderem auch wegen hoher Energiepreise, hoher Düngepreise, Ukraine, Iran. Jeder dritte Betrieb hätte Liquiditätsprobleme. Dann haben sie mal im Ministerium nachgefragt, wie viele denn und wie groß die Probleme sind, das konnte das Ministerium nicht beantworten. Hat aber sicherheitshalber schon mal Subventionen rausgehauen, und zwar ein Liquiditätshilfeprogramm in Höhe von 300 Millionen Euro. Planen ein weiteres Kreditprogramm. Außerdem gibt es 60 Millionen automatischer Ausgleich für Dünger- und Dieselkosten und ein paar steuervergünstigen Subventionen für Wetterversicherungen und sowas planen sie dann auch.
Ganz schön viel Geld dafür, dass wir so pleite sind.
Mhm. Leute, die sich damit auskennen, zum Beispiel von der Uni Rostock oder der Uni Halle Wittenberg, sagen, das sind nun umweltschädliche Subventionen, die sie da machen. Fördern Sie doch lieber die Fruchtartenvielfalt. Oder halt, das ist eine Vergeudung staatlicher Mittel, die im Grunde nichts anderes macht, als schlecht geführte Betriebe zu kaschieren.
Ja, das kann
trotzdem
sie gut.
Trotzdem sagen auch die Experten, der Klimawandel belastet die Ernten, und zwar strukturell, denn seit 2000 Das war mir auch nicht klar. Hatten wir keinen echten Ertragsanstieg mehr, obwohl wir einen Fortschritt bei den Zuchten hatten. Mit anderen Worten, objektiv ist es weniger dramatisch, als die Großbauernlobby, also der Bauernverband und das Bauernministerium, uns weismachen wollen.
Ja, und deren Lösungen sind keine echten Lösungen.
Genau.
Schauen wir mal kurz, wirklich kurz, ich verspreche es, auf die Wahlen in Sachsen-Anhalt. Die stehen ja jetzt bevor, am Sonntag. Und das beschäftigt viele Menschen. Und ich habe zwei gute Dinge, die ich dazu gerne mitgeben möchte. Einfach so, also aus dem Umfeld, nenne ich das jetzt mal. Das eine ist ein Podcast-Tipp. Dazu der Disclaimer: Ich schneide diesen Podcast und bekomme Geld dafür. Trotzdem halte ich auch wirklich sehr viel von diesem Podcast. Der heißt Kipppunkt Ost. Ist von Katharina Wade, Heike Kleffner und Juli Katz. Drei Frauen, die alle im Osten leben, mit dem Osten oder über den Osten arbeiten, sind Journalistinnen. Und die haben in ihrer letzten Folge ein Thema aufgegriffen, was ich ja auch schon mal in der Sendung hatte, nämlich die Frage taktisch wählen, ja oder nein. Es gibt ja eine Initiative, die heißt taktisch wählen. Mhm. Ich hatte die hier kurz erwähnt mal in der Wochendämmerung. Sofort kam auf Mastodon, glaube ich, war es, ein Widerspruch, dass taktisch wählen nicht cool sei. Das sei einfach nur eine Kampagne der Grünen und der SPD, um die Linke, der Linken zu schaden quasi. Und es würde ja dazu aufrufen, dass man Parteien wählen soll, obwohl man gar nicht mit deren Programm unbedingt übereinstimmt. So. Und das dröseln die drei in dem Podcast sehr ausgiebig aus. Also wer steckt hinter taktisch wählen? Also wer finanziert das eigentlich? Aha. Was ist die Idee davon? Und falls ihr keine Lust habt, die ganze Sendung zu hören, ist die Zusammenfassung: Taktisch wählen basiert vor allem einfach nur auf Mathematik. So. Und es geht darum, dafür zu sorgen, dass die AfD nicht allein regieren kann. Und damit man das verhindert oder um das zu verhindern, muss man dafür sorgen, dass SPD und Grüne in den Landtag kommen.
Ja.
Und deswegen,
das steht doch außer Frage. Also dass das zulasten anderer Parteien gehen würde, steht doch auch außer Frage. Da muss man doch jetzt keine Verschwörungstheorie draus drehen.
Genau, es geht aber halt, muss man natürlich ganz klar sagen, vor allem zulasten der Linken sicherlich, weil es wird kein AfD-Wähler Grün oder SPD wählen. Und es
aber die Linke wird auch nicht so stark werden, dass sie irgendwas entgegenzusetzen haben könnte dann.
Genau, und die sind aber halt sicher drin.
Ja.
Und deswegen, also das ist sozusagen die Quintessenz. Taktisch wählen ist vor allem Mathematik. Und natürlich, wenn ihr euch so schwer damit tut, eine dieser beiden Parteien zu wählen, dann macht's halt nicht so. Aber es sagt ja auch niemand, ihr müsst das tun. Aber die Idee davon ist eben, wenn euch sehr am Herzen liegt und es eure Priorität ist, dass die AfD nicht die absolute Mehrheit bekommt und nicht alleine regieren kann, dann solltet ihr taktisch wählen vielleicht nochmal eine Chance geben. So. Und das andere Ding habe ich gefunden bei Pia Lamberti. Pia Lamberti ist ja eine Psychologin. Ich weiß nicht, ob du mit ihr schon mal zu tun hast.
Entschwörungspsychologin.
Ja, genau. Und sie macht ganz viel zusammen mit Katharina Nurkun, mit der wie ich wiederum auch ganz viel zusammen mache, die auch eine Freundin ist. Und die hat ein Workbook entwickelt. Das heißt, resilienter durch die Wahl. Das ist kostenlos. Das ist schon mal die wichtigste Information. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und das enthält so für jeden Tag einen kurzen Check-in, eine Übung und auch den passenden, also psychologischen Hintergrund dazu. Da geht es vor allem eben um Resilienz. Also, dass man sich auch so ein bisschen vorbereitet. Wie möchte ich eigentlich den Wahlabend verbringen? Was brauche ich, um mich dann irgendwie sicher zu fühlen? Wie gehe ich dann mit den Hochrechnungen um? Was mache ich auf Social Media und so weiter? Also, irgendwie hilfreich, dachte ich, für Leute, die jetzt schon ein bisschen Angst haben vor dem Tag und gerade auch Menschen in Sachsen-Anhalt, aber nicht nur in Sachsen-Anhalt. Ich zum Beispiel zitter natürlich auch mit. Meine Eltern leben dort. Fand ich eine richtig coole Sache. Und wie gesagt, das ist kostenlos, kann man runterladen, sich ausdrucken oder irgendwie direkt auf dem Tablet oder so bearbeiten. Und damit ist mein kurzer Sachsen-Anhalt
Exkurs
auch schon vorbei.
Exkurs nach Sachsen-Anhalt.
Weil ich glaube, den Rest müssen wir dann nächste Woche besprechen.
Ja, ich weiß nicht, ob das nicht tot besprochen ist, ehrlich gesagt.
Nicht von uns. Es ist ja nicht von uns besprochen.
Ja.
Dann schauen wir mit Shamjaf mal ein bisschen über unseren Tellerrand. Letzte Woche hatte ich ganz kurz über Nepal gesprochen und die krasse Sturzflut dort, die auch ausgelöst ist, höchstwahrscheinlich. Also die Attributionsforschung hat sich noch nicht offiziell dazu geäußert, aber man kann davon ausgehen, dass eben durch die Gletscherschmelzung in den Bergen dort auch diese Heftigkeit mit verursacht wurde. Und darum geht Nepal jetzt auch hin und sagt so, hey, wir sind eigentlich nicht selber schuld an dem, was hier passiert ist. Und eigentlich sind da andere dran schuld. Und es geht um die Frage von Verantwortung, Reparationen. Also wer bezahlt solche Katastrophen, die durch den Klimawandel mit verursacht sind? Und genau das ist das Thema heute bei Scham. Mal gucken, was da die Ideen sind.
Ja, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der nicht weiß, was in Nepal passiert ist oder der die ganzen Bilder nicht gesehen hat. Diese unglaublichen Mengen an Wasser, Schlamm, die ganzen Häuser, die weggerissen wurden, die ganzen Dörfer, die es nicht mehr gibt und auch sehr, sehr viele Menschen, die immer noch nach Angehörigen suchen. Also Stand jetzt sind mehr als 1000 Menschen gestorben, rund 4000 werden noch vermisst. Auf der anderen Seite der Grenze in Tibet, da gab es auch schwere Überschwemmungen. Nur wissen und sehen wir darüber sehr viel weniger, weil eben Infos in China stark kontrolliert werden. Was in Nepal passiert ist, aber das, wir wissen, das war ziemlich gewaltig. Ein riesiger Teil hat sich da einfach gelöst. Ein riesiger Teil aus Fels und Gletschereis ist ins Tal gestürzt. Das Ganze war so krass, dass Messgeräte eine Erschütterung registriert hatten, die einem Erdbeben der Stärke 5,2 entsprochen ist tatsächlich. Nach so einer Katastrophe, glaube ich, stellt man sich nach dem ersten Schock, nach dem Oh Gott, stellt sich natürlich ziemlich schnell die Frage, ja, was jetzt? Denn wenn das Wasser wieder sinkt, dann müssen wieder die ganzen Sachen aufgebaut werden. Also Straßen, Brücken, Häuser, Stromleitungen, Schulen. Und Nepals Finanzminister schätzt die Kosten dafür auf 4 bis 5 Milliarden Dollar. Zum Vergleich einmal, der gesamte Staatshaushalt Nepals für ein Jahr liegt bei ungefähr 14 Milliarden Dollar. Und die Katastrophe, so eben der Finanzminister, könnte eben genau diesen Teil des Landes, diesen betroffenen Teil des Landes, deshalb um etwa 10 Jahre zurückwerfen. Und genau hier beginnt die Frage auch nach der Klimagerechtigkeit, weil Nepal verursacht weniger als 0,1% der weltweiten Treibhausgasemissionen und gehört gleichzeitig zu den Ländern, die besonders stark von den Folgen der Erderwärmung betroffen sind. Die nepalesische Regierung sagt deswegen, das kann nicht allein unser Problem sein. Es braucht eben eine globale Anstrengung, eine globale Anstrengung. Dazu gibt es auch einen Kommentar in der Taz diese Woche. Darin oder wird die Idee eines internationalen Klimagerichtshofes vorgeschlagen. Das läuft nämlich so. Ein Land wie zum Beispiel Nepal könnte dort an diesem Klimagerichtshof eben argumentieren, hey, andere Staaten haben über Jahrzehnte sehr viel mehr Treibhausgase ausgestoßen als wir. Diese Emissionen haben eben zur Erderwärmung beigetragen und wir tragen jetzt einen unverhältnismäßig großen Teil der Schäden. Also müssen sich jetzt die großen Verursacher auch an den Kosten beteiligen. Nur wird es in der Praxis eben ziemlich kompliziert, weil wen würde Nepal verklagen? Ja, sind das die USA, China, Deutschland, Indien? Und rechnet man mit den heutigen Emissionen oder eben mit den historischen, also mit denen seit Beginn der Industrialisierung? Und vielleicht auch die Frage von, welche Verantwortung dann tragen Öl- und Gaskonzerne, die eben jetzt nicht irgendwelche Länder vertreten, also diese, vor allem auch diese multinationalen Öl- und Gaskonzerne. Dazu kommt auch noch ein wissenschaftliches Problem. Man müsste einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und einer konkreten Katastrophe herstellen. Und das ist ja diese Forschungsrichtung, die nennt sich ja die sogenannte Attribution Science, die eben zum Beispiel versucht herauszufinden, wie viel wahrscheinlicher oder stärker ein bestimmtes Extremereignis durch die menschengemachte Erderwärmung geworden ist. Man muss natürlich sagen, Überschwemmungen und Erdrutsche, die sind im Himalaya nichts Neues. Aber bei einer einzelnen Katastrophe ist es wissenschaftlich viel schwieriger zu sagen, genau das ist wegen des Klimawandels passiert. Was man aber sehr wohl sagen kann, ist, dass die Erwärmung die Bedingungen in den Bergen verändert und eben halt bestimmte Risiken erhöht. Nur zum Beispiel, in den Rissen des Gesteins, da befindet sich zum Beispiel Permafrost. Das ist Eis, das eben ja eingefroren ist. Und dieses eingefrorene Eis funktioniert sozusagen wie natürlicher Zement. Das hält das Ganze zusammen. Und wenn die Temperaturen steigen, taut eben dieser Zement und gleichzeitig dringt halt eben dieses Schmelzwasser in das Gestein ein. Und dadurch eben können Berghänge instabiler werden und dadurch könnten halt eben genau das, was in Nepal passiert ist, nochmal öfter passieren. Die Gletscher, die im Hindukusch Himalaya sind, die verlieren inzwischen ungefähr doppelt so schnell Eis wie vor dem Jahr 2000. Dazu kommt auch, dass in diesen Tälern natürlich viel Infrastruktur steht. Wasserkraftwerke, Straßen, Brücken, Siedlungen, das hat natürlich gute Gründe. Ja, Wasserkraft liefert einen Großteil des Stroms in Nepal, schafft sehr viele Arbeitsplätze. Und natürlich auch der Tourismus in diesen Gegenden spielt natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber dadurch befinden sich auch sehr viele Menschen und natürlich auch wichtige Infrastruktur in eben sehr gefährdeten Gebieten. Deshalb geht es inzwischen auch sehr viel um Anpassung. Also wo darf überhaupt noch gebaut werden? Wie überwacht man gefährliche Berghänge vielleicht ein bisschen besser? Wie warnt man Menschen auch schnell genug? Bei dieser Katastrophe lagen teilweise nur 6 oder 7 Minuten zwischen dem Zusammenbruch des Berges und der ganzen dieser Welle, dieser Flutwelle. Das ist extrem wenig. Aber ein funktionierendes Frühwarnsystem kann selbst in dieser kurzen Zeit Menschenleben retten. Das hatten wir ja gesehen gehabt, dass zum Beispiel ein Lehrer mehrere Hunderte von SchülerInnen tatsächlich in Sicherheit gebracht hat. Und trotzdem gibt es auch Orte, an denen eben Anpassung irgendwann nicht mehr ausreicht. Das hat auch der nepalesische Klimaexperte und UN-Klimaverhandler Manjit Dhakal gesagt. Nämlich, er sagt, in manchen Gebieten sei diese Grenze der Anpassung tatsächlich bereits überschritten. Also es heißt zum Beispiel jetzt, wenn ein Erdbeben ein Haus zerstört, kann das Grundstück ja noch da sein, die Straße kann repariert werden und das Haus natürlich kann auch wieder aufgebaut werden. Aber wenn es eine Flut gibt, die so gewaltig ist wie die in Nepal, die kann das Haus mitnehmen, den Boden darunter, die Straße, die Wasserversorgung und eben die ganzen Stromleitungen. Und wenn gleichzeitig das Risiko besteht, dass so etwas wieder passiert, reicht es irgendwann nicht mehr, eben das nächste Haus einfach stabiler zu bauen. Dann stellt sich halt eben die Frage, ob Menschen überhaupt dort noch sicher leben können. Und dann reden wir eben über Umsiedlung. Und damit sind wir wieder beim Geld. Weil wer bezahlt ein Dorf, das an einem anderen Ort neu aufgebaut werden muss oder neu gebaut werden muss? Wer bezahlt die neue Schule, die neue Straße oder die neuen Straßen und die ganze Wasserversorgung? Und wer trägt eben diese Kosten, wenn ein Land immer wieder Geld für den Wiederaufbau ausgeben muss, das dann für seine weitere Entwicklung fehlt? Es gibt inzwischen einen internationalen Fonds für sogenannte Loss and Damage, also für Verluste und Schäden durch den Klimawandel. Ein internationaler Klimagerichtshof, der würde noch natürlich viel weiter gehen. Dann ginge es halt eben auch um Fragen wie Verantwortung und auch möglicherweise um einen rechtlichen Anspruch auf Entschädigung. Aber auch ein Gericht müsste die schwierigen Fragen natürlich beantworten. Wer ist für welchen Anteil verantwortlich? Ab wann berechnet man diese Verantwortung, aber ab welchem genauen Zeitpunkt? Und wie lässt sich auch dieser Anteil, also des Klimawandels, an einer konkreten Katastrophe bestimmen? Was passiert, wenn ein Staat ein Urteil auch nicht akzeptiert? Das haben wir ja heute immer noch in anderen Bereichen der Politik das Problem. Darauf gibt es bisher keine einfache Antwort. Die Katastrophe in Nepal zeigt ziemlich deutlich, dass wir inzwischen über zwei Dinge gleichzeitig, glaube ich, reden müssen. Nämlich, wie verhindern wir, dass bei der nächsten Katastrophe wieder so viele Menschen sterben? Und wer trägt die Kosten einer Klimakrise, deren Verursacher und Betroffene nicht dieselben sind? Wir haben, glaube ich, sehr lange auch darüber gesprochen, was es kosten würde, den Klimawandel zu begrenzen. Und jetzt wird halt eben eine zweite Rechnung immer größer. Was kostet es, mit seinen Folgen zu leben? Und wer bezahlt diese Rechnung? Nepal kann sie jedenfalls nicht alleine tragen. Und Nepal wird nicht das letzte Land sein, glaube ich, bei dem wir diese Frage stellen müssen.
Ich habe tatsächlich diese Woche für Übermedien mit der China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung gesprochen und mal gefragt, warum hören wir eigentlich nichts aus Tibet? Was ist denn da eigentlich los? Ist Tibet nicht betroffen? Stellt sich raus, Tibet ist sehr wohl betroffen, aber die Chinesen fürchten wie der Teufel das Weihwasser, dass es Nachrichten aus Tibet gibt weltweit. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe einiges Neues auch über China gelernt in dem Gespräch. Tue ich in die Shownotes.
Und damit kommen wir zur guten Nachricht. Heute, Freitag, den 4. September 2026, findet die 81. Generalversammlung der UN statt und auf der Tagesordnung steht zwischen 11 und 13 Uhr nicht mehr und nicht weniger als eine neue Weltkarte. Ja, man glaubt es ja kaum. Wir haben das Jahr 2026 und trotzdem ist die Weltkarte, die offiziell laut den Vereinten Nationen gilt, immer noch eine Karte, auf der insbesondere der afrikanische Kontinent viel zu klein ist.
Die sogenannte Mercator-Projektion.
Genau, die Mercator-Projektion. Und also insbesondere auch im Vergleich zu Europa viel zu klein ist und Europa viel zu groß ist. Und deswegen gibt es schon länger das Equal.
Ja, aber Katrin,
ja?
Wie sollen wir denn rechtfertigen, ein Kontinent zu sein, obwohl wir nur eine Halbinsel sind?
Ja, genau. Deswegen gibt es schon länger das Equal Earth Project. Das ist eine neue flächentreue und pseudozylindrische Projektion für Weltkarten, die von so tatsächlich echten Wissenschaftlern entwickelt wurde. Und das Ziel ist eben, wissenschaftlich korrekt die Proportionen der Länder und Kontinente mal abzubilden. Das Schöne an diesem Equal Earth Project ist, man kann sich das auch als schickes Wandbild für zu Hause bestellen. Mhm. Und wenn man sich das mal anschaut, wird man sehen, Europa, das sind Mini-Länder. Also
es ist eine Halbinsel, sag ich doch.
Ja, es ist wirklich süß. Also
aber das Schlimme ist, also ich bin jetzt 5 Jahrzehnte lang an die Mercator-Projektion gewöhnt.
Pech.
Ich bin sehr gespannt, was das mit meinem Gehirn macht, wenn ich plötzlich überall neue Karten sehe. Da bin ich echt gespannt drauf.
Vielleicht solltest du dir wirklich diese Karte
für zu Hause
bestellen.
Ich glaube, ich einfach AfD.
Oder so. Ja, das stimmt. Kann ich verstehen. Naja,
ja, schöne Idee, aber.
Ja, nicht nur Idee, sondern darüber stimmen die Vereinten Nationen jetzt in ihrer Generalversammlung ab. Weil sich natürlich auch schon mehrere afrikanische Länder seit Jahren dafür stark machen, dass eben diese wissenschaftlich viel korrektere Version auch die Basis der Vereinten Nationen bilden sollte. Mhm. Also letztes Jahr hatte sich die Afrikanische Union auch diesem Anliegen dann offiziell angeschlossen. Und ich weiß gar nicht, was das Ergebnis ist. Also haben wir jetzt eine neue Weltkarte? Wenn ja, ist das heute ein historischer Tag. Und ich finde es richtig wichtig, weil ich glaube, dass das was macht. Also wenn man nämlich den afrikanischen Kontinent sehr viel kleiner und den europäischen sehr viel größer darstellt, als das in Wahrheit ist, ist das ja auch, also es ist ja auch politisch so.
Ja, ich würde mal sagen, es ist politisch geworden. Ne? Also das ist ein eurozentristischer Blick auf die Welt, ist ja viele Jahrhunderte lang gar nicht so blöd gewesen, weil die Europäer die Welt beherrscht haben. Das klingt jetzt zynisch, aber na klar, packst du das Ding dann in den Mittelpunkt, machst es groß genug und sagst dann so, da unten ist dann auch noch was und da hinten ist dann auch noch was und so breit ist der Atlantik gar nicht oder so. Also ich glaube nicht, dass es politisch gemeint war. Würde mich aber auch da eines Besseren belehren lassen. Also eventuell ist auch da das Motiv einfacher Rassismus.
Es kann sein. Was also aber, glaube ich, sicher ist, ist, dass die afrikanischen Länder das jetzt voranbringen und sich dafür einsetzen und mal gucken, wie hoffentlich klappt's. Das steht schon für ein neues Selbstbewusstsein, auch auf dem afrikanischen Kontinent, von dem, glaube ich, viele hier noch nicht so viel mitbekommen haben. Aber das wird Zeit und jetzt komme ich noch mit einem Podcast, den auch Hause 1 produziert. Da hatte ich gestern gerade wieder eine Podcast-Aufnahme. Ein sehr spannendes Projekt namens Turning South, so heißt der Podcast. Mhm. Dahinter steht die Initiative Global Perspectives. Und die, ich ziehe jetzt einfach mal von der Webseite, bringen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Medien und Zivilgesellschaft auf einen Tisch, um die gemeinsame Zukunft nachhaltig zu gestalten. Dabei steht der europäisch-afrikanische Dialog im Fokus. Europa braucht Afrika als vertrauten, respektierten Partner und umgekehrt. Zitat Ende. Und mir war das eigentlich vorher schon klar, ne? Aber eher auf so einer Gefühlsebene. Ich habe ja so vermutet, dass das die Zukunft ist, auch für Europa eben eine sehr enge Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern. Jetzt ist es mir aber durch diese Zusammenarbeit noch viel klarer. Wir brauchen wirklich diese Zusammenarbeit, brauchen diesen Dialog auf Augenhöhe vor allem auch, weil
Afrika ist ein Viertel aller Länder der Welt. Natürlich brauchen wir das.
Ja, weil die sind die Zukunft. Die sind die Zukunft. So, die haben so viele junge Menschen. Wir sterben aus, also nicht sterben aus, aber wir werden einfach sehr alt und haben sehr wenig junge Menschen. Und die größten Städte der Welt werden in Zukunft oder viele der größten Städte auf dem afrikanischen Kontinent liegen. Da spielt die Musik, da passiert jetzt schon sehr, sehr viel. Und darum ist dieses Selbstbewusstsein, glaube ich, auch absolut berechtigt. Und insofern wird es Zeit, also ich finde 2026 ist ein bisschen spät, aber besser spät als nie, dass wir auch eine Karte bekommen, auf der Afrika, also es ist wirklich beeindruckend, ich empfehle, sich das anzuschauen, so mächtig und groß auch wirklich ist, wie es halt ist. So.
Ja, aber jetzt ist nicht mehr winkeltreu, ne? Muss man auch mal sagen. 500 Jahre Winkeltreue, einfach so durch den Schornstein. Die armen Winkel, denkt denn niemand an die Winkel?
Ja, aber ich bin gespannt, ob es geklappt hat oder nicht. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema der letzten Woche war Schlüpper. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es hatte ein Stripper aus Goch im Schlüpper ein riesiges Loch. Die Damen empört und sichtlich verstört, zumal er auch nicht so gut roch.
War wohl kein Merino. Ja, ich hab's ein bisschen schwer.
Ja, das war ein gutes Thema.
Ja, also ich entscheide mich, also eigentlich. Also ich würde gerne Tobi or not Tobi nehmen, wegen der Hodenpresse. Ich mache einfach mal. Ein Mann trug einst untenrum Hosen, die ganz engen, nicht die schönen losen. Damit wurden ganz fest seine Hoden gepresst und waren keine mehr von den ganz großen. Ja, kleiner Holperer drin. Schöner fand ich aber eigentlich Bernhard, der seinen Limerick eingeleitet hat mit zum Thema vergrabene Unterhosen, muss ich jetzt einfach noch ergänzen, dass schon der biblische Prophet Jeremia auf Gottes Weisung hin seinen Lendenschurz in einer Felsspalte versteckte, bis er verrottete. Also der Schurz, nicht der Prophet. Das Ganze wird als prophetische Zeichenhandlung verstanden, in etwa so. So verrottet ist auch das Volk von Juda, also moralisch verrottet. Heute würde man wahrscheinlich von einer politischen Kunstaktion sprechen. In diesem Sinne, es befahl einst der Herr dem Propheten, mit Macht vor dem Volk aufzutreten. Vergrab deinen Schurz, aber bloß nicht zu kurz. Das lehrt sie dann hoffentlich beten. Übrigens Jeremia, ne? So sprach der Herr zu mir, geh hin und kaufe dir einen leinenen Gürtel und gürte damit deine Lenden, aber lass ihn nicht nass werden. Und ich kaufte einen Gürtel nach dem Wort des Herrn und gürtete ihn um meine Lenden. Da geschah des Herrn Wort ein zweites Mal mir. Nimm den Gürtel, den du gekauft und um deine Lenden gegürtet hast, und mache dich auf und geh hin an den Euphrat und verstecke ihn dort in einer Felsspalte.
Wow, okay.
Ich ging hin und verstecke. Jetzt wollte ich dich einfach nur fertig machen.
Hast du auch so schon. Anke hat einen Lauf und es ist sehr schwer, sich zu entscheiden, welchen ihrer Limericks man nehmen möchte. Ich nehme jetzt den mit Rapunzel. Es war ein Rapunzel bei Sturm, das fand im Klosett einen Wurm. Es zog seinen Zopf entsetzt aus dem Topf und warf seinen Slip aus dem Turm. So, jetzt brauchen wir ein Thema für diese Woche noch.
Ich würde gerne noch anfügen, Jeremia 13,10. Dies böse Volk, das meine Worte nicht hören will, sondern im Starrsinn seines Herzens wandelt und anderen Göttern folgt, um ihnen zu dienen und sie anzubeten, es soll werden wie der Gürtel, der zu nichts mehr taugt. Das ist eigentlich ein schöner Fluch, den ich so über meine Feinde ausbringen könnte.
Wir brauchen immer noch ein Limerick-Thema.
Keime.
Keime finde ich gut. Ja, sehr gutes Thema.
Deine Keime sind Reime.
Meine Keime sind besser wie deine Keime.
Schweinekeime.
Wunderbar, Thema haben wir, dann kommt hier der Börsenticker. Montag.
Herbe Verluste zum Monatsende.
Dienstag.
DAX verliert erneut deutlich.
Mittwoch.
Hohe Ölpreise drücken die Stimmung.
Donnerstag.
DAX macht Boden gut.
Freitag.
DAX steckt bei 26.000 Punkten fest.
Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Hallo Kada.
Schön, dich wiederzusehen. Und du hast ja die letzten 3 Stunden nochmal geguckt, was wir so an Quatsch erzählt haben oder wo du gerne vielleicht auch noch ein bisschen Kontext liefern würdest. Erzähl mal.
Ja, schön, dich wieder zu hören. Also ich starte mal mit einer Kleinigkeit zu Milo Yiannopoulos. Also es tut jetzt wirklich nicht so super viel zur Sache bei all dem, was irgendwie rund um den Mann so rumschwirrt und passiert ist und was er auch so von sich gibt. Aber du hattest ja auch kurz gesagt, ja, also ist der nicht homosexuell und ist er jetzt transphob oder nicht? Also spielt das noch eine Rolle überhaupt bei dem ganzen Thema, dass er da jetzt abgeschoben wurde, quasi, dass ihm die Dinge passieren, die er sonst anderen gewünscht hat, immer über die Jahre. Also der ist auch schon in der Vergangenheit mit transphoben Aussagen auf jeden Fall aufgefallen und hat sich, das ist jetzt wirklich schräg, für zumindest für einige Zeit als ex-gay bezeichnet, also als ehemals schwul. und hat Homosexualität als eine Erfindung von Aktivisten beschrieben, obwohl er laut eigener Aussage in diesem Gespräch mit Piers Morgan noch mit einem Mann verheiratet ist. Wörtlich sagt er da, ja, but I don't do the sex stuff anymore. Also dieser Mensch ist alles nur nicht konsistent, sage ich jetzt mal einfach als Fazit dazu.
Ja.
Dann habe ich noch eine kleine Ergänzung zu der Erinnerung von Holger daran, dass der Spiegel ja schon mal Anfragen von der AfD in Landesparlamenten ausgewertet hat. Also hier geht es jetzt noch nicht um das, was im Bundestag passiert. Da kann man ja auch Anfragen stellen. Also hier geht es nur um die Landesparlamente. Und dass da mehr als 7000 sicherheitsrelevante kleine Anfragen eben dabei waren seit Anfang 2020. Was heißt da jetzt sicherheitsrelevant? Weil ihr ja auch meintet, ja, das müssen sich Datenjournalisten dann mal genauer angucken und so. Und das haben natürlich auch schon beim Spiegel, als mir ein erfahrener datenjournalistischer Kollege auch mitgemacht. Und die haben halt da nach Schlagworten gesucht, wie Militär, Verteidigung, Wehr, Rüstung. Ich lese jetzt nicht alle vor, weil es wirklich einige sind, aber auch nach sowas wie Stromversorgung, Energieversorgung, Wasserversorgung, Brandschutz etc. Jetzt genau zu gucken, was da die Intention dahinter ist und ob das quasi nötig war, dass die Mühe haben sich die KollegInnen da nicht gemacht, obwohl die sicherlich sehr fähig sind, so schätze ich sie zumindest ein. Und wenn man das ins Verhältnis nochmal setzt damit, dass die AfD generell von allen Fraktionen, die so in Parlamenten in Deutschland unterwegs sind, immer eigentlich ganz vorne mit dabei sind bei der Anzahl der Anfragen, dann muss man das vielleicht auch mal dahingehend einordnen, natürlich, dass die in viele verschiedene Richtungen solche Anfragen stellen und dass es immer vor allem darum geht, irgendwie Munition natürlich für politische Kommunikation zu bekommen und auch so ein bisschen ja den Betrieb des Regierungsapparats natürlich in Anführungsstrichen zu stören, weil das wissen wir auch aus einer datenjournalistischen Untersuchung, die Kollegen von mir beim WDR gemacht haben, dass über die vergangenen Jahre die Beantwortungszeiten aus den Ämtern von diesen kleinen Anfragen immer weiter in die Höhe gehen. Es liegt sicherlich einfach auch an dem schlichten Volumen. Also das ist auch dahingehend, würde ich jetzt mutmaßen, ein Instrument.
Ja.
Dann noch eine Korrektur, die aber fast schon witzig ist. Also Holger hat ja gesagt, ja, die angesprochene Technische Universität München, ja, die ja jetzt auffällig geworden ist mit dieser Nicht-Studie, sage ich jetzt mal, zur Elektromobilität oder zumindest nicht so methodisch tollen Studie, dass die ja auch so eine Hyperloop-Teststrecke hatten, zumindest vor ein paar Jahren aufgebaut haben, was sich ja jetzt auch nicht gerade als Elon Musks beste oder am konsequentesten umgesetzte Idee herausgestellt hat bisher. Und da meinte Holger so, ja, die ist so auch nur so 10 Meter lang, also ne, quasi ein Witz. Habe ich mal kurz nachgeguckt, nicht, dass die aus Versehen doch da was toll Krasses am
Kilometer.
Forschen sind. Ja, und 10 Meter stimmen nicht, es sind 24 Meter, also...
Ja, okay.
Ich musste es lesen, ich
ja,
nenne es hier.
Auch, es ist gut, es ist, wir sind ganz korrekt, das finde ich gut.
Ja, noch einen kleinen Wermutstropfen habe ich zu den Seegraswiesen, weil ich finde es auch total faszinierend, ja, was die sozusagen Moore der Meere, könnte man vielleicht sagen, halt können und gut, dass daran geforscht wird. Aber es hatte ja einen sehr positiven Touch bei euch und unter anderem habe ich dann jetzt dazu gelesen, dass ja, es ein bisschen schwer ist, das so in der Masse anzupflanzen, weil aktuell noch quasi das Halm für Halm von Hand gemacht werden muss, so schreibt es die Taz in einem Artikel über die Forschung des Geomar. Es klingt jetzt nicht so unbedingt danach, außer wenn sich jetzt mehrere 10.000 Freiwillige in jedem Land der Welt melden, um das zu machen an den Küsten, als kämen wir da schnell zu einer Lösung des ja, Klimaproblems. Schade, ne?
Ja.
Das war's von mir.
Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank und ein schönes Wochenende für dich.
Das Gleiche wünsche ich auch allen HörerInnen.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Und wie immer am Ende bedanken wir uns sehr herzlich bei allen, die es überhaupt möglich machen, dass wir senden. Und übrigens, Holger hat auch gerade eine Honorarerhöhung bekommen. Das erste Mal.
Das darfst du den Leuten noch nicht sagen.
Seit wie vielen Jahren? Naja.
Oh, das ist 5 Jahre, 6 Jahre.
Lange her, ne?
Ja, ist lange, lange her, ja.
Ja, es habt ihr auch möglich gemacht. Und doch, ich sage das, weil wenn man sich anschaut, wie in der Zeit die Inflation durch die Decke gegangen ist, dann ist das nur fair und gerecht. Ja. Und war aber halt bis eben sozusagen nicht möglich.
Vielen Dank, freundlichste Hörerschaft der Welt. Ihr sollt nicht werden wie der Gürtel.
Und wenn ihr wollt, dass es uns weiterhin gibt, dass wir weiterhin unabhängig einfach das sagen, was wir denken, dann
vergrabt euren Gürtel am... Nein.
Schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt auch direkt bei Apple Podcasts zum Beispiel ein Abo ab
schließen. Ihr könnt bei Steady Mitglied werden oder uns direkt aufs Konto überweisen. Wenn ihr bei Steady Mitglied werdet und sogar den Ultras oder dem Fanclub beitretet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor oder was auch immer da halt in diesem Feld steht. Und das kommt jetzt.
Dünns 1.
Silvio und Jasmin, die sich fragen, ob Holgi weiß, wie es den drei Elefanten wohl nach der Trennung geht.
Natürlich weiß ich das. Hallo, du hast 10 Sekunden, um Christophs Empfehlung zu finden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tut mir leid, bitte fahr mit dem nächsten Ultra fort.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Jan Beilicke.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Tobi drückt seinem Heimatbundesland Sachsen-Anhalt fürs Wochenende die Daumen.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Ich bin wie du, du bist wie ich, drum liebe ich dich und du liebst mich.
Doppeldecker Fahrrad.
Klut Fankhauser.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten! Ach, Stoiber statt Merz wäre wenigstens lustig.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Bestimmt kennt auch ihr von MECFS betroffen, aber ihr wisst das gar nicht. Weil die Leute mit der wenigen Energie, die sie haben, ihre wenigen Erlebnisse nicht mit Jammern über ihren Zustand beeinträchtigen wollen. Eine unter 100 ist betroffen.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Köhnlein.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli, Yam Yam Yam.
Fiete und Olaf.
Der Dösewicht ist momentan auf dem Wanderweg, Peaks of the Balkan, unterwegs. Es ist heiß und steil.
Es sitzt und spricht. Rufus Platus.
Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Tim Seitz.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Fiebig.
Bernd und Froschi Wehrmöller.
Andreas Werner.
Familie Werzel.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Grüße gehen raus an Sally, den Pinguin, oder wie ich sie gerne nenne, griechische Buchstaben, die jetzt mir auszusprechen viel zu schwer, ja.
Ja, ich krieg's auch überhaupt nicht.
Nee, das ist nicht, das ist so lange her.
Korrekturversuch. Momo an sich selbst. Versuchen, amüsantes Warten auf Godot, dem Meister Horat, zu erklären.
Lisa und Sebastian.
Was immer am Sonntag passiert, wir haben immer noch Paris 1944. Vive la Résistance.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Kann denn nicht einmal irgendjemand an die Kinder denken?
Katrin Apel.
Im Märzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Thomas Bauer.
Sean Duffys DEI Bike Lanes.
Memo an den Lux, bitte geistreiches Bonbon für die Wochendämmerung ausdenken.
Bon Mo an mich selbst, bitte geistreiches Memo ausdenken.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Jerome Bochmann.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Conny Klavitter braucht mehr Zeit.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langens und Christoph Henninger. Man sagt es gern über den Lump, der hält sich an Deals der Herr Trump.
Christoph Henninger und Clemens Langens. Ontario See, der Donald sagt, nee, die Strategie finden wir plump.
Jean-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Da war ein neuer Kuhukuk, Midala, Sudalas, Abmap, Midalas, Mist, da war ein neuer Kuhukuk da.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Merz verkennt die Realität, wenn er einer Kinderärztin vorwirft, vom Kassensystem zu profitieren. Nicht die Ärzte profitieren vom System, das Kassensystem profitiert von Ärztinnen und Ärzten, die trotz Budgetierung, Bürokratie und schlechter Bedingungen weiter Versorgung leisten.
So ist es nämlich. Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Die Dori.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Toll, 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 einfach nur toll.
Clemens Eskamp.
Roland Erk.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels. Es könnte aber auch ein entgegenkommender Zug sein.
Lernu Esperanton.
Stan Fakeman.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Aus der beliebten Reihe Wochendämmerungs-Fernsehpolizisten Franz Eberhofer.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttig und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Memo an mich selbst. Greisenleiche in Bordeaux versenken.
Das wird immer absurder. Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Cecilia Maribel, Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler,
Bianca Hamann,
Antje Hanuschka,
Andrea und Hans,
Hans Hansen,
Silke Hachtmann.
Ja, Katrin hat ans Pflanzengießen gedacht.
Der Alexander Hauser,
Katrin Hauser,
Sabine Heider,
Audra Henkes,
Hans Herbst,
Ralf Herbst.
Tobias Herbst fragte, denkt denn niemand ans Pflanzengießen?
Doch ich. Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurzi Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Heinrich Fischer. Ich habe meine Leberwurst jetzt Friedrich getauft, schon ist sie beleidigt.
Lise grüßt die Katana, bis ihr wieder was Besseres einfällt.
Anja und Jan in Bielefeld.
Traudel und Hanne Lorem Ipsum.
Sehr schön. Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittentaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 24. Unser Alltag ist ihre Kindheit.
If you put your hand und so weiter.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat ist Digital Independence Day.
Michael Jes.
Also jetzt wieder. Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis.
Arne Kamola.
Skandal, die deutsche Bevölkerung und so weiter.
Kamikasi.
Jasmin Kisilirmak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Nolz und Zalewski.
Patrick König.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Jeanette Lechner.
Nicht Lea.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas, Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde mal duschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller und so weiter.
Die Mulle.
Roland Lunatic.
Celine Neubig.
Gung und so weiter.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Neul.
Jennifer und Norbert.
Bent Nossem.
Steffi ist gerade wieder eingefallen, dass die Kinder eine Zeit lang öfter mit engelsgleichen Gesichtern sagten, haben wir keine mehr? Gar keine? Ohne zu wissen, woher das kommt und warum das lustig ist. Danke für die Erinnerung und viele Grüße aus Brügge.
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Braus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe muss aufpassen, was sie sagt, sonst stirbt hinterher wieder ein König.
Axel Rasmussen.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest. Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Kunzes Gibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia T. aus D. Die Hündin hat einen neuen Lieblingsplatz. Sie lässt sich vom Ventilator das Fell durchpusten.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Die Jule und der Pascal.
Und Anne und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben Priscilla und Gwyneth Molesworth beauftragt, reichgeistigen Bordeaux für die Wochendämmerung zu besorgen.
Martin Unterlechner.
Jan von Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Felix sagt, vielen herzlichen Dank.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Thomas grüßt die Omas gegen rechts. Wir lesen auf prüf-demos.de, wann wir uns wiedersehen.
Ich sehe Sie am 12. September wieder. Da ist nämlich hier in Berlin eine große Stern-Demo. Und da sind die Omas gegen rechts nämlich auch Veranstalterinnen. Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Sebastian Z.
Heike und Axel Z aus Z.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschke. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 4. September 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.